Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. In den letzten Sendungen haben wir gehört, wie das Volk Israel in das gelobte Land eingezogen ist. Und da haben wir gehört, dass es eine ganze Menge von Schwierigkeiten gegeben hat und dass Josua von Gott auch geführt und geleitet wurde, um das Volk Israel in das gelobte Land hineinzuführen. Wir wollen uns daran erinnern, dass es sich hier um eine sehr bewegte Zeit handelt. Es handelt sich hier um die Kämpfe zwischen verschiedenen Stämmen, zwischen verschiedenen Völkern. Und da gibt es manchmal auch sehr kräftige Szenen, wo wir spüren, wie hier auch gekämpft wird und wie hier auch immer wieder der Kampf zwischen den Völkern entbrennt. Eine sehr bewegte, wilde Zeit. Und manchmal stellen wir uns auch die Frage, wie ist denn dazu erklären, dass hier Gott immer auch in diese Kämpfe eingreift, in diese Art und Weise. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Es ist eine Zeit, in der Gott das israelitische Volk mehr und mehr in diesen Glauben hineinführt. Aber es ist noch eine Zeit, in der vieles noch geformt werden muss und in der auch das Volk Israel noch viel lernen muss. Und dann erst kommt in Jesus Christus die Gestalt, die das Volk Israel in die volle Beziehung zu Gott hineinführt und wo es dann zu einer Moral kommt, die ganz anders klingt als oft die Moral im Alten Testament. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns der Zeit der Richter zuwenden. Die Zeit der Richter, das ist jene Zeit nach dem Einmarsch des Volkes Israel in das gelobte Land. Die Richter, das waren zunächst einmal die Stammesführer. Wir wissen, dass es 12 Stämme gegeben hat und jeder dieser Stämme hatte einen Führer und das waren die Richter. Und dann hat es auch noch verschiedene Gestalten gegeben, die von Gott berufen wurden, in dieser Zeit besonders zu wirken. Das war also diese Zeit der Richter, der Stammesführer. Diese Stammesführer hatten aber auch neben der Führung des Stammes die Aufgabe, als Richter zu wirken. Und daher werden sie auch als Richter bezeichnet. Und wir können immer wieder merken und nachlesen, wie diese Richter damals in dieser bedrängten Zeit versucht haben, ihren Stamm zu leiten und zu führen, und wie sie auch dafür sorgten, dass es in diesem Stamm zu einer Gerechtigkeit gekommen ist. Diese Zeit hat ziemlich lange gedauert, etwa von 1250 bis 1020 vor Christus, also etwa 230 Jahre lang. Am Ende der Richterzeit kam es dann zu einem großen Umbruch. Da wurde dann zum ersten Mal ein König gewählt. Und damit begann dann die Zeit der Könige. Wir wollen uns heute auf die Zeit der Richter konzentrieren, die Zeit der Stammesführer, die Zeit der verschiedenen Stammeskriege und auch die Zeit der Auseinandersetzungen mit anderen Völkern. Es handelt sich hier um eine sehr raue Zeit. Aber auch in dieser Zeit haben die Israeliten immer wieder gemerkt, wie Gott in die Geschichte eingreift und wie er versucht hat, seinem auserwählten Volk, diesen 12 Stämmen, beizustehen. Und da gibt es da auch einige sehr bekannte Gestalten, etwa Gideon oder Simson, die wir alle kennen. Von diesen Gestalten haben wir alle einmal etwas gehört, in früherer Zeit in der Grundschule, in der Volksschule, wie man die früher genannt hat, und auch in späteren Zeiten. Und so wollen wir heute diese Gestalten ein wenig in Erinnerung rufen. Wir werden uns dabei auf einige wenige Gestalten beziehen und nur die wichtigsten Stellen aus dem Alten Testament vorlesen, um uns die wieder etwas in Erinnerung zu rufen. Gleichzeitig wollen wir aber auch versuchen, uns zu fragen, was diese Stellen auch uns zu sagen haben. Die Heilige Schrift ist ja für uns immer auch ein Buch des Lebens, ein Wort des Lebens. Und wir können immer wieder auch für uns wertvolle Anregungen aus der Heiligen Schrift entnehmen. So wollen wir nun mit der Gestalt von Gideon beginnen. Gideon war ein Held aus der Richterzeit. Und da wird uns nun geschildert, wie dieser Gideon in einem Kampf mit einem Nachbarstamm, mit den Midianitern, eingegriffen hat und wie er dabei auch von Gott geleitet und unterstützt worden ist. Wir nehmen also das Buch der Richter zur Hand und schlagen da auf das 6. Kapitel. Buch der Richter, 6. Kapitel, Vers 1. Und da wird uns berichtet, dass die Israeliten gegenüber ihrem Bund mit Jahwe untreu geworden waren. Und da sich die Israeliten von Gott abgewandt hatten, waren sie plötzlich nicht mehr imstande, sich ihrer Feinde zu erwehren. Die Feinde fielen über sie her. Die Israeliten waren dem Volk der Midianiter ausgeliefert. Und da wollen wir nun zunächst einmal ein erstes Kapitel hören aus dem 6. Kapitel und beginnen mit dem Vers 1. Die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Da gab sie der Herr in die Gewalt Midians 7 Jahre lang. Als Midian die Oberhand gewann, machten sich die Israeliten die Schluchten in den Bergen und die Höhlen und die Bergnester als Unterschlupf vor den Midianitern zurecht. Doch immer, wenn die Israeliten gesät hatten, kam Midian, die Amalekiter und die Leute aus dem Osten und zogen gegen sie heran. Sie belagerten die Israeliten und vernichteten die Ernte des Landes, bis hin in die Gegend von Gaza. Sie ließen in Israel kein Lebensmittel übrig, auch kein Schaf, kein Rind und keinen Esel. Denn sie zogen mit ihren Herden und Zelten heran und kamen so zahlreich wie die Heuschrecken herbei. Zahllos waren sie selbst und auch ihre Kamele. Sie kamen und verheerten das Land. So verarmte Israel sehr wegen Midian und die Israeliten schrien zum Herrn. Wir haben es also hier mit einer typischen Situation in dieser bewegten Zeit zu tun. Die Israeliten werden von den Midianitern überfallen. Und immer wenn die Ernte wieder reif war, dann kamen diese Feinde und zerstörten die Ernte. Und so begann dann eine große Hungersnot. Und die Israeliten waren nicht imstande, sich gegen diese Feinde zu wehren. Doch nun lesen wir, wie es weitergeht. Gott beruft nun den Gideon und übergibt ihm den Auftrag, den Kampf gegen die Midianiter zu beginnen. Gideon war gerade dabei, in der Kälte, also im Weinkeller, Weizen zu dreschen. Das bedeutet also, dass er ganz im Versteckten versucht hat, den Weizen zu dreschen. Er hat sich im Weinkeller versteckt, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm: Der Herr sei mit dir, starker Held. Doch Gideon sagte zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr wirklich mit uns? Warum hat uns dann all das getroffen? Wo sind alle seine wunderbaren Taten, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten doch: Wirklich, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt aber hat uns der Herr verstoßen und uns der Faust Midians preisgegeben. Da wandte sich der Herr ihm zu und sagte: Geh und befreie mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust Midians. Da hören wir also, wie zunächst ein Engel erscheint und im Auftrag Gottes Gideon beruft, das Volk zu befreien. Und dann in einem zweiten Augenblick wendet sich Gott direkt an Gideon und sagt: Geh und befreie mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust Midians. Da hören wir eine sehr interessante Reaktion von Seiten Gideons. Zunächst einmal kriegt er diesen Auftrag und da hört er die Worte des Engels: Der Herr sei mit dir, starker Held. Und Gideon erwidert: Ach, mein Herr, ist der Herr wirklich mit uns? Warum hat uns dann all das getroffen? Wo sind alle seine wunderbaren Taten, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Und dann sagt er: Wir haben immer gehört, dass Gott uns aus Ägypten herausgeführt hat, aber jetzt scheint uns der Herr verstoßen zu haben. Was ist da los? Aber Gott dringt noch einmal auf Gideon ein und sagt: Geh und befreie mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust Midians. Jetzt hören wir, wie es weitergeht. In jener Nacht sagte der Herr zu Gideon: Nimm das Rind deines Vaters, den 7-jährigen fetten Farren. Ein Farren, das ist ein altes Wort für Rind. Also nimm das 7-jährige fette Rind. Reiß den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und den Kultpfahl daneben hau um. Und da haben wir jetzt genau ein Stichwort. Der Altar des Baal. Der Baal, das war ein Gott, der von vielen Ackerbauern angerufen wurde. Und viele von den Israeliten hatten sich diesem Baal zugewandt und waren dadurch Jahwe und dem Bund untreu geworden. Und jetzt bekommt Gideon als erstes den Auftrag: Hau den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört. Also der eigene Vater von Gideon, der hat diesem Baal geopfert. Und hau auch den Kultpfahl daneben um. Da hat es also eine Kultsäule gegeben und da waren verschiedene Symbole drauf. Und auch diesen Kultpfahl soll er umhauen. Und das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung. Gideon soll jetzt den Altar, den sein eigener Vater für den Baal aufgebaut hat, zerstören und auch den Kultpfahl umhauen. Da kann sich jeder vorstellen, der Konflikt ist programmiert. Und jetzt geht die Weisung Gottes noch weiter. Bau einen Altar für den Herrn, deinen Gott, auf der Höhe der Burg hier, entsprechend der vorgeschriebenen Ordnung. Nimm den fetten Farren, also das fette Rind, und bring ihn mit dem Holz des Kultpfahls, den du umhaust, als Brandopfer dar. Also er soll auf der Höhe von der Burg, Entschuldigung, auf dem höchsten Punkt, soll er einen Altar bauen. Und da soll er dieses Rind opfern, und zwar mit dem Holz von dem Kultpfahl. Da nahm Gideon 10 seiner Knechte und tat, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Er ist also gehorsam. Weil er sich aber vor seiner Familie und den Leuten der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Als die Einwohner der Stadt am Morgen aufstanden, sahen sie, dass der Altar des Baals zerstört, der Kultpfahl daneben umgehauen und der fette Farn auf dem neu erbauten Altar geopfert war. Da sagten sie zueinander, wer hat das getan? Sie suchten und forschten nach und stellten fest, Gideon, der Sohn des Joasch, hat es getan. Die Einwohner der Stadt sagten deshalb zu Joasch, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, denn er hat den Altar des Baal niedergerissen und den Kultpfahl daneben umgehauen. Joasch erwiderte allen, die um ihn herumstanden, wollt ihr etwa für Baal streiten? Wollt ihr ihn retten? Wer für ihn streitet, soll noch vor dem Morgen sterben. Wenn Baal Gott ist, soll er für sich selbst streiten, weil man seinen Altar niedergerissen hat. Also der Vater spürt, was los ist und versucht noch nach einem Ausweg. Auf jeden Fall hat hier Gideon den Auftrag Gottes treu erfüllt. Er hat dabei einiges riskiert, aber er hat den Auftrag erfüllt. Und da ging es um das Wichtigste, dass er sich zum Glauben an Gott, an den Gott Israels bekannt hat und dass er diesen Baal-Altar zerstört hat. Hier spürt man den Mut, aber auch die Treue zu Gott, die diesen Mann erfüllt hat. Aber es ist noch lange nicht alles erfüllt. Gideon spürt, dass Gott ihm noch weitere Aufträge geben wird. Und jetzt bittet Gideon um ein Zeichen. Und da lesen wir jetzt weiter im Buch der Richter, 6. Kapitel, Vers 33. Also Buch der Richter, Kapitel 6, Vers 33. Da sagte Gideon zu Gott, wenn du Israel wirklich durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, sieh Herr, ich lege frisch geschorene Wolle auf die Tenne. Wenn der Tau allein auf die Wolle fällt und es auf dem ganzen übrigen Boden trocken bleibt, dann weiß ich, dass du durch meine Hand Israel retten willst, wie du gesagt hast. Also, er bittet Gott um ein Zeichen und sagt, ich habe jetzt da eine frisch geschorene Wolle, die lege ich auf die Tenne. Und da bitte ich dich jetzt um folgendes Zeichen. Wenn der Tau fällt gegen Morgen, dann soll der Tau nur auf die Wolle fallen und der ganze übrige Boden soll trocken sein. Also, das hier ist ein außergewöhnliches Zeichen. Und wenn das passiert, sagt Gideon, dann weiß ich, dass du durch meine Hand Israel retten willst. Und jetzt geht der Text weiter. Und so geschah es. Als er früh am Morgen hinkam und die Wolle ausdrückte, konnte er den Tau, eine Schale voll Wasser, aus der Wolle herauspressen. Also die Wolle war voller Tau und der übrige Boden war trocken. Aber Gideon bittet Gott noch um ein zweites Zeichen. Und da lesen wir nun im Text. Darauf sagte Gideon zu Gott, dein Zorn möge nicht gegen mich entbrennen, wenn ich noch einmal rede. Ich möchte es nur noch dieses eine Mal mit der Wolle versuchen. Die Wolle allein soll dieses Mal trocken bleiben und auf dem ganzen übrigen Boden soll Tau liegen. Er fordert also genau das umgekehrte Zeichen und sagt, ja, ich möchte gerne Folgendes, dass die Wolle trocken bleibt, also ohne Tau, und dass der ganze übrige Boden von Tau benetzt sein soll. Und jetzt hören wir, wie es weitergeht. Und Gott machte es in der folgenden Nacht so: Die Wolle allein blieb trocken und auf dem ganzen übrigen Boden lag Tau. Ja, liebe Freunde, da merken wir, dass auch ein Mann des Glaubens oft noch eine Bestätigung möchte, dass das wirklich jetzt sein Auftrag ist. Und er bittet Gott um ein Zeichen, um ein recht handfestes Zeichen. Und da können wir sagen, dass wir auch manchmal in einer Situation drinnen sind, wo wir uns sagen, lieber Gott, ich spüre, du möchtest etwas von mir, aber bitte gib mir ein Zeichen. Und zwar ein klares Zeichen, dass ich weiß, du möchtest das. Das ist nicht ein mangelnder Glaube, sondern das ist einfach eine Bitte um eine Bestätigung. Wir spüren oft, dass wir etwas tun sollen, aber wir sind uns oft nicht ganz sicher. Und da dürfen wir mal auch wieder Gideon Gott bitten und sagen, lieber Gott, gib mir doch irgendwo ein Zeichen. Da darf ich ganz kurz etwas einschieben. Ein Zeichen, das mich immer sehr bewegt. Ihr alle kennt den Südtiroler Seligen Josef Meyer Nusser. Und dieser Mann, der war mit einer wunderbaren Frau verheiratet. Und diese Frau, die hieß Hildegard. Aber diese Hildegard hat lange überlegt, ob sie den Josef Meyer Nusser heiraten sollte. Sie hat gespürt, dass es ein außergewöhnlicher Mann war. Aber die junge Hildegard, die hat auch einmal überlegt, in ein Kloster einzutreten. Und da wollte sie nun wissen, was Gott von ihr wollte. Und da hat sie eine lange Wallfahrt unternommen und begab sich an den berühmtesten Wallfahrtsort von Südtirol nach Maria Weißenstein. Und da ist sie von Bozen aus hinaufgepilgert. Und das ist ein langer Weg, weil Bozen liegt auf 260 Meter Höhe und Maria Weißenstein liegt auf 1500 Metern Höhe. Und sie ging da zu Fuß hinauf und kniete sich dann vor die Muttergottesstatue hin und sagt: Mutter Gottes, gib mir doch ein Zeichen, ob ich den Josef Meyer Nusser heiraten soll oder nicht. Und dann ging sie nach einem langen Gebet wieder von Maria Weißenstein den weiten Weg hinunter nach Bozen. Und auf Halbweg ist ihr dann Josef Meyer Nusser begegnet mit dem Rosenkranz in der Hand. Und da hat dann diese Frau gesagt, das war für mich das Zeichen, dass ich den Josef Meyer Nusser heiraten sollte. Sie hat also mein Zeichen gebeten. Und das war dann genau die richtige Frau für diesen Mann. Der hat, ähnlich wie der Franz Jägerstätter, auch sich geweigert, den Nationalsozialisten zu Willen zu sein. Er hat den Eid auf die SS verweigert. Und er hat dann seiner Frau vor der Verweigerung einen Brief geschrieben und hat ihr mitgeteilt, dass er sehr wohl weiß, auf was sie zugeht, wenn er den Eid verweigert. Meyer Nusser war auch Vater von einem 14 Monate alten kleinen Kind. Und da spüren wir oft, dass es bei solchen Menschen auch angebracht ist, um ein Zeichen zu bitten, weil man nämlich für einen besonderen Auftrag auch die Bestätigung Gottes erbitten darf. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also gehört, wie Gideon Gott um ein Zeichen gebeten hat, um sicher zu sein, dass er von Gott den Auftrag bekommt, die Midianiter zu bekämpfen. Und Gott hat ihm gleich zwei Zeichen gegeben. Und da haben wir gehört, dass jetzt auch manchmal bei uns der Fall sein kann, dass wir Gott einfach um ein Zeichen bitten, damit wir ganz sicher sind, gewisse Dinge zu tun, die wir von ihm aus tun sollten. Nun hören wir, wie es weitergeht. Der Gideon weiß also jetzt, dass er dazu berufen ist, einen Kampf gegen die Midianiter zu führen. Und nun kommen wir zu einer sehr bekannten Stelle, wo es zur Musterung der Krieger kommt. Und da lesen wir jetzt weiter im Buch der Richter im 7. Kapitel, Vers 1. Am frühen Morgen brach Gideon mit allen Leuten, die er bei sich hatte, auf, und sie errichteten bei der Harod-Quelle ihr Lager. Das Lager Midians war nördlich davon, beim Hügel More in der Ebene. Der Herr sagte zu Gideon: Die Leute, die du bei dir hast, sind zu zahlreich, als dass ich Midian in deine Gewalt geben könnte. Sonst könnte sich Israel mir gegenüber rühmen und sagen: Meine eigene Hand hat mich gerettet. Also, er hat jetzt eine Menge von Kriegern bei sich und Gott sagt, es sind zu viele Krieger. Und das ist ja verwunderlich, weil man in einem Kampf normalerweise nie genug Krieger haben kann. Und Gott sagt, es sind zu viele Krieger, weil wenn ihr gewinnt, dann wird zum Schluss womöglich behauptet, wir hätten das selbst geschafft, ohne die Hilfe Gottes. Deswegen heißt es hier, sonst könnte sich Israel mir gegenüber rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Und jetzt geht der Text weiter. Ruft daher so laut, dass die Leute es hören, wer sich fürchtet und Angst hat, soll umkehren. Gideon musterte sie und darauf kehrten von den Leuten 22.000 um, während 10.000 bei ihm blieben. Also eine höchst ungewöhnliche Szene. Wer Angst hat, soll gehen. Und 22.000 Mann ging. Zwei Drittel vom ganzen Heer. Es bleiben nur noch 10.000 übrig. Doch der Herr sagte zu Gideon, die Leute sind immer noch zu zahlreich. Führ sie hinab ans Wasser. Dort will ich sie für dich mustern. Gideon führte die Leute zum Wasser hinab und der Herr sagte zu ihm, stell alle, die das Wasser mit der Zunge auflecken, wie es ein Hund tut, auf einen besonderen Platz und ebenso alle, die sich zum Trinken hinknien. Die Zahl derer, die das Wasser auffleckten, betrug 300 Mann. Alle übrigen Leute aber knieten sich hin, um das Wasser zu trinken, indem sie es mit der Hand zum Mund führten. Der Herr sagte zu Gideon, durch die 300 Mann, die das Wasser aufgeleckt haben, will ich euch retten. Ich werde Midian in deine Gewalt geben. Alle übrigen Leute sollen nach Hause gehen. Gideon entließ also alle Israeliten, jeden zu seinem Zelt, und sie nahmen die Verpflegung der Leute und ihre Widderhörner mit. Nur die 300 Mann behielt er bei sich. Jetzt, wie kann man denn diese Stelle versuchen zu erklären? Also die einen, die haben das Wasser mit der Zunge geleckt und die anderen haben sich hingekniet und haben mit der Hand Wasser geschöpft und haben dann getrunken. Und es wird also folgendermaßen erklärt, jene, die das Wasser nur mit der Zunge leckten, legten die Waffe zum Trinken nicht nieder. Es waren jene, die zum Kampf drängten. Wer aus der Hand trank, musste die Waffe ablegen. Er hatte nicht den rechten Kampfgeist. Also die einen sind hin und haben einfach mit der Zunge schnell geleckt und schon geht's wieder weiter. Und die anderen haben sich hingekniet, die Waffe aus der Hand gelegt und dann aus der Hand getrunken, also viel umständlicher. Und da werden jetzt nur die genommen, die sozusagen rasch im Vorbeigehen trinken, weil die drängt es zum Kampf. Und da bleiben jetzt nur noch 300 Mann übrig. Also aus militärischer Sicht höchst ungewöhnlich. Und jetzt kommt es zum Kampf. Und da lesen wir jetzt weiter im 7. Kapitel, Vers 16. Gideon teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab allen Männern Witterhörner und leere Krüge in die Hand. In den Krügen waren Fackeln. Er sagte zu ihnen: Seht auf mich und macht alles ebenso wie ich. Passt auf, ich gehe nun an den Rand des Lagers der Midianiter. Man hatte gerade die Wachen aufgestellt. Sie bliesen das Widerhorn und zerschlugen die Krüge, die sie in der Hand hatten. Nun bliesen auch die beiden anderen Abteilungen ihre Hörner, zerschlugen die Krüge, ergriffen mit der linken Hand die Fackeln, während sie in der rechten Hand Hörner hielten, um zu blasen, und schrien: Das Schwert für den Herrn und Gideon! Dabei blieben sie rings um das Lager stehen, jeder an dem Platz, wo er gerade war. Im Lager der Midianiter liefen alle durcheinander, schrien und flohen. Als die 300 Männer ihre Hörner bliesen, richtete der Herr im ganzen Lager das Schwert des einen gegen die anderen. Alle im Lager flohen. Also hier wird uns eine ganz besondere Taktik beschrieben. Die Männer haben also Krüge und da sind Fackeln drinnen. Und dann haben sie noch wieder Hörner. Und jetzt gehen sie auf das Lager der Midianiter zu. Sie zerschlagen auf einmal diese Krüge. Da entsteht ein großer Lärm. Sie schwingen die Fackeln und gleichzeitig blasen sie noch die Widerhörner. Und die Midianiter haben den Eindruck, dass jetzt ein großer Angriff erfolgt. Und es kommt zu einer großen Verwirrung. Und der eine richtet das Schwert gegen den anderen. Sie bekämpfen sich gegenseitig in der Dunkelheit. Und auf diese Art und Weise kommt es dann schließlich zur Flucht der Midianiter. Was uns hier mitgeteilt wird, das ist natürlich jetzt eine Schilderung von einem Kampf in einer bewegten Zeit, in der Zeit der Richter. Aber was uns hier mitgeteilt wird, ist, dass Gott den Israeliten zeigt, dass er sie führt und begleitet und rettet. Und das kommt darin zum Ausdruck, dass nur ganz wenige Krieger diesen Kampf führen. Es ist also nicht eine große Übermacht, die die Midianiter besiegt. Nein, im Gegenteil. Es bleiben bei der Musterung nur ganz wenige 100 Männer übrig. Und denen gelingt es durch eine ganz besondere Taktik, die Midianiter zu verwirren, und sie fliehen. Das ist hier eine ganz besondere Geschichte, die man nur in dieser Zeit der Richter sich vorstellen kann. Hier greift Gott ein und zeigt den Israeliten, dass nicht sie es sind, die hier den Sieg erringen, sondern dass es der Beistand Gottes ist. Es ist eine Art von Glauben, die hier von diesen Israeliten verlangt wird, in dieser bewegten Zeit der Richter. Und nach diesem Sieg über die Midianiter kommt es nun dazu, dass die Israeliten den Gideon zum König erwählen wollten. Und da lesen wir nun weiter im Buch der Richter, 8. Kapitel, Vers 22. Buch der Richter, 8. Kapitel, Vers 22. Die Israeliten sagten zu Gideon: Werde unser Herrscher, du und auch dein Sohn und dein Enkel, denn du hast uns aus der Gewalt Midians befreit. Aber Gideon antwortete ihnen: Ich will nicht über euch herrschen, und auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Das ist eine wunderbare Reaktion. Die Israeliten sagen, dieser Mann, der hat die Fähigkeiten, uns zu schützen. Er soll unser König sein. Und auch dein Sohn soll die Königswürde bekommen. Aber Gideon wehrt ab und sagt, nein, der Herr soll über euch herrschen. Er ist also demütig geblieben und hat die Königswürde ausgeschlagen. Und er hat damit den Israeliten bewusst gemacht, Gott ist der Herr und nicht der von ihm Erwählte. Das ist eine ganz wichtige Lektion, dass auch uns immer wieder bewusst bleibt, Gott wirkt, nicht wir. Und auch wenn wir oft gepriesen werden und wenn man uns lobt und sagt, du hast diese Fähigkeiten, das hast du gut gemacht und so weiter, dass wir immer wieder auf Gott verweisen. Und da kommt mir auch wieder eine Gestalt in Erinnerung, die wir alle kennen. Ihr alle kennt Andreas Hofer. Und ihr kennt seine Geschichte, wie er damals die Franzosen bekämpft und besiegt hat. Und wie er damals nach einer Schlacht am Berg Isel nach Innsbruck gekommen ist, da haben ihm die Leute zugejubelt und haben ihn gepriesen. Und da sagt Andreas Hofer zu den Tirolern, Inet es anet der da oben. Ich glaube, dass alle in ganz Österreich diese Tiroler Worte verstehen. Ich nicht, ihr auch nicht, der da oben war es. Andreas Hofer hat damals, dieser tiefgläubige Mann, hat Gott die Ehre gegeben. Inet es anet der da oben. Das ist für mich immer wieder ein Beispiel, wie ein gläubiger Mann, der einen großen Sieg errungen hat, Gott die Ehre gibt und auch das ganze Volk darauf hinweist. Das wäre auch in unserer heutigen Zeit oft so wichtig, dass unsere großen Männer wissen, dass sie von Gott die Kraft bekommen, wenn sie in seinem Geist die Politik, die Wirtschaft und was alles führen. Aber dass ihnen immer bewusst bleibt, es ist Gott, der führt. Es ist Gott, der die Kraft gibt. Es ist Gott, der uns lenkt. Das ist unglaublich wichtig. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also jetzt gehört, wie es in der Richterzeit, in jener bewegten Zeit der Stammesführer, in der Zeit von 1250 bis 1020 vor Christus, immer wieder zu Kämpfen gekommen ist zwischen den Israeliten und den Nachbarvölkern. Und ein solcher Kampf tobte auch zwischen den Israeliten und den Midianitern. Und vor allem deshalb, weil die Israeliten zum Teil von Gott abgefallen waren und sich dem Baal zugewandt hatten. Deswegen hat Gott nun die Israeliten in die Hand der Midianiter gegeben. Und sie wurden bedrängt, 7 Jahre lang. Und immer wieder wurden ihre Ernten zerstört und so weiter. Es war also eine dramatische Situation. Und da beruft nun Gott den Gideon. Und Gideon gehorcht Gott. Er zerstört zunächst einmal den Baalsaltar. Und das hat dann auch manche Konsequenzen. Aber der Kampf hat eben erst begonnen. Und da bittet nun Gideon Gott um ein Zeichen. Und er bekommt ein Zeichen. Und nun kommt es zum eigentlichen Kampf. Gideon beruft die Soldaten der verschiedenen Stämme. Es kommt ein Heer von 30.000 Mann zustande. Und Gott sagt, nein, 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 das sind viel zu viel. Zum Schluss würdet ihr dann behaupten, dass ihr selbst die Midianiter besiegt habt. habt. Und nun kommt ihr zu einer Musterung. Und diese Musterung führt schließlich dazu, dass nur mehr 300 Mann übrig bleiben. Und diese 300 Mann, denen gelingt es dann durch eine besondere Taktik, die Midianiter zu verwirren und in die Flucht zu schlagen. Und dann, nach dem Sieg über die Midianiter, tragen die Israeliten Gideon die Königswürde an. Und Gideon schlägt die Königswürde aus. Er sagt, Gott ist unser Herr. Und er bleibt demütig und gibt Gott die Ehre. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einer zweiten Gestalt zuwenden, die typisch ist für die Zeit der Richter. Diese Gestalt kennen wir alle. Es ist der berühmte Simson. Manchmal wird er auch Samson genannt. Und da wird uns nun geschildert, wie die Geburt von Simson angekündigt wurde. Und dieser Mann, der sollte dann auch im Kampf gegen andere Völker eine wichtige Rolle spielen. Und da lesen wir nun weiter im Buch der Richter im 13. Kapitel. Schlagen Sie also bitte auf Buch der Richter, Kapitel 13, Vers 1. Die Israeliten taten wieder, was dem Herrn missfiel. Deshalb gab sie der Herr 40 Jahre lang in die Gewalt der Philister. Da müssen wir mal ganz kurz darauf hinweisen, wer waren diese Philister? Die Philister waren ein indoeuropäisches Volk, das sich zwischen 1400 und 1200 vor Christus von Kreta herkommend, also von dieser berühmten Insel im Mittelmeer, von dort sind die gekommen. Und die haben sich dann nach Süden hin in Richtung Palästina bewegt. Und dort haben sie sich dann an der palästinischen Küste festgesetzt. Also an der Küste vom heutigen Staat Israel. Dort haben sich diese Seefahrer, dieses Seefahrervolk niedergelassen und haben dort verschiedene Stadtfürstentümer gegründet. Da hat es also dann die Stadt Gaza gegeben, die Stadt Askalon, Gad, Ashdod und Ekron. Und diese Stadt Gaza, die hat dann dem heutigen Gaza-Streifen ihren Namen gegeben. Also diese Philister, das war ein mächtiges Seefahrervolk. Die sind von der Insel Kreta herübergekommen nach Israel und haben sich dort an der Küste niedergelassen und haben dort verschiedene Stadtfürstentümer gegründet. Und diese Philister waren von ihrer Entwicklung her den Israeliten weit überlegen. Die waren in ihrer Technik, aber auch in ihrer Ausrüstung den Israeliten überlegen und da gab es immer wieder Kämpfe. Und da wird uns wieder einmal gesagt, dass die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Und deswegen werden nun die Israeliten unter die Herrschaft der Philister gestellt. Und da kommt es nun wieder zu einem Befreiungskampf. Und nun hören, wie es weitergeht. Damals in dieser bedrängten Zeit lebte ein Mann namens Manoach aus der Sippe der Daniter. Seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Der Engel des Herrn erschien der Frau und sagte zu ihr: Gewiss, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder. Aber du sollst schwanger werden und einen Sohn gebären. Nimm dich jedoch in Acht und trink weder Wein noch Bier und iss nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Es darf kein Schermesser an seine Haare kommen. Denn der Knabe wird von Geburt an ein gottgeweihter Nazirer sein. Er wird damit beginnen, Israel aus der Gewalt der Philister zu befreien. Die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Hier wird also gesagt, dass eine unfruchtbare Frau die Botschaft bekommt, dass sie schwanger werden wird und dass sie einen Sohn gebären wird, der in besonderer Weise Gott geweiht sein soll. In Israel gab es Männer, die ihr Leben ganz Gott weihten. Sie wurden Nazirer genannt. Sie verzichteten auf die Pflege des Haares und auf den Genuss alkoholischer Getränke. Ein solcher Mensch sollte Simson von Jugend auf sein. Er war also ein Gottgeweihter. Und das äußere Zeichen dafür war, dass sein Haar nicht geschoren bzw. geschnitten werden sollte. Und nun hören wir, wie dieser junge Simson, nachdem er herangewachsen war, langsam in diesen Kampf gegen die Philister einstieg. Wir lesen jetzt da im 14. Kapitel des Buches eine Stelle über die Hochzeit von Simson. Als Simson eines Tages nach Timna hinabging, fiel sein Blick auf eine der jungen Philisterinnen aus Timna. Als er wieder heraufkam, teilte er es seinem Vater und seiner Mutter mit und sagte: Ich habe in Timna eine junge Philisterin gesehen. Gebt sie mir doch zur Frau. Sein Vater und seine Mutter erwiderten ihm: Gibt es denn unter den Töchtern deiner Stammesbrüdern und in meinem ganzen Volk keine Frau, sodass du fortgehen und eine Frau von diesen unbeschnittenen Philistern heiraten musst? Simson antwortete seinem Vater: Gib mir diese, denn sie gefällt mir. Sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn so geplant war, weil er einen Anlass zum Kampf mit den Philistern suchte. Damals herrschten nämlich die Philister über Israel. Wir hören also hier, dass dieser Samson eine junge Philisterin trifft, die ihm gefällt. Und er möchte nun, dass die Eltern ihm die zur Frau geben und die Eltern sagen: Aber gibt es denn in unserem eigenen Stamm, in unserem Volk keine Frau, dass du unbedingt eine Philisterin heiraten musst? Aber er besteht darauf. Und die Eltern haben sich dagegen gewehrt, aber Gott hatte einen Plan, um damit den Kampf zwischen Simson und den Philistern zu beginnen. Thank you. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind fast am Ende dieser Sendung angekommen. Was wir mitnehmen wollten, ist Folgendes. Wir haben in diesen Stellen gehört, dass immer wieder es vorkommt, dass das Volk Israel sich von Gott entfernt hat. Und dass dann oft gewisse Nöte auch begonnen haben. Und dann ruft das Volk zu Gott und bittet um Hilfe. Und Gott beruft dann eigene Menschen, die dem Volk helfen. Liebe Freunde, das hat auch für unsere heutige Zeit Gültigkeit. Auch wir sind oft nicht immer auf dem Weg, den Gott will. Und auch unsere Völker haben sich oft von Gott entfernt und beten andere Götter an. Ob das jetzt die Esoterik ist, ob das jetzt der Okkultismus ist und so weiter. Wir sind oft weit von Gott weg. Und dann wundern wir uns oft, dass wir in Situationen hineinkommen, die wir nicht mehr meistern können. Und es bricht dann im privaten Leben, aber auch im öffentlichen Leben oft manches zusammen. Und da rufen wir dann Gott um Hilfe an. Und Gott schickt dann immer wieder Menschen, die uns auch helfen. Das ist auch eine Anregung, die uns durch diese Stellen zuteil wird. Dass wir uns bewusst werden müssen, dass wir oft von Gott weit weg sind und dass es an der Zeit ist, zu Gott zurückzukehren und dass wir Gott immer wieder bitten dürfen, dass er uns hilft. Und diese Gewissheit, die soll uns gerade in dieser schwierigen Zeit immer fest begleiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen und schicke einen ganz lieben Gruß an die Schweiz. Auf Wiederlüge, auf Wiederhöre. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen im Südtirol. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hörerdienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.